Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt und weiter mit uns durch die Fastenzeit geht. In dieser Folge besprechen wir die drei biblischen Texte des nun zweiten Fastensonntags. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ein herzliches Willkommen auch von mir, Christel Köhler, als Neutestamentlerin. Wir haben über diese Folge den Titel Herbergssuche geschrieben. Und wenn ihr jetzt gedacht habt, oh Gott, ich glaube, ich bin auch in der falschen Folge gelandet und doch wieder zurück in den Advent gesprungen. Nein, ihr seid schon richtig in der Fastenzeit. Aber die drei Texte an diesem Sonntag, die erzählen uns vom Losziehen und vom Bleiben. Sie erzählen uns von der Sehnsucht und auch der Suche nach einem Ort des Ankommens, nach einer Heimat, nach etwas Stabilität. Und deswegen unser Titel.
Und nach den einleitenden Worten, selbst wenn ihr nicht wisst, was am Sonntag als alttestamentliche Lesung kommt, ahnt ihr es wahrscheinlich. Es ist dieser klasse Text aus Genesis 12, wo Abram, da heißt er damals noch Abram, eigentlich ist ja Abraham nachher ab Genesis 17, von Gott aus seinem Leben herausgerufen wird und die Heilsgeschichte Israels beginnt, beziehungsweise der Weg ins verheißene Land. Und auch schon die Volkswerdung anklingt.
Wir starten am besten direkt mal mit dem ersten Vers, denn der bringt das ja total gut zum Ausdruck. Es heißt hier, Genesis 12,1, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ziemlich offenes Ende, denn überraschenderweise wird das Land hier erstmal nicht benannt.
Genau, erstmal steht da der Verlust. Man könnte sagen, bei der ersten Aufforderung, geh fort aus deinem Land, ja, das ist noch machbar, weil Abram ist eh mit seiner Sippe auf der Wanderung. Terach, sein Vater, war schon auf dem Weg Richtung Kanaan, hat sich dann aber auf dem Weg niedergelassen und das war's. Und jetzt ruft Gott und sagt, nein, der Weg muss weiter fortgesetzt werden. Okay, da ist die Herausforderung noch nicht allzu groß, aber dann kommt's aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Das heißt, verlass alle deine sozialen Bindungen, das heißt in der damaligen Zeit auch alle sozialen Sicherheiten. Ja, und was bekommt Abraham dafür? Nix. Gott sagt, geh dahin, ich zeig dir ein Land.
Eigentlich eine ziemliche Zumutung und natürlich schauen wir auf den Abraham oder Abram auch immer genau unter dieser Perspektive. Das ist ein Kerl, der lässt sich einfach losschicken und weiß gar nicht wohin. Und trotzdem wissen wir natürlich, wir, die wir viel Bibel lesen, der kommt irgendwann an und der hat auch ein großes Volk wieder und so weiter und so fort. Aber dieser erste Satz, wo Gott ihn rausruft, geh fort, das ist ein Satz, der ihn eigentlich in eine totale Orientierungslosigkeit und Leere führen müsste. Und ich sage bewusst müsste, wenn nicht der Abraham in der Lage wäre, einen fixen Bezugspunkt zu halten. Und dieser fixe Bezugspunkt ist Gott. Nicht schon im Sinne von Gott gibt die Heimat, aber er vertraut darauf, dass mit diesem Gott ein Losziehen am Ende nicht in einer kompletten Orientierungslosigkeit mündet, sondern dass etwas anderes an die Stelle dessen tritt, was er verlässt.
Es ist also überhaupt nicht verwunderlich, dass schon in der Bibel Abraham das große Vorbild für Gottvertrauen und Glauben ist. Aber lass uns noch mal ganz kurz am Text innehalten. Noch mal ganz kurz innehalten im Text. Da ist also die Aufforderung, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das Land ist noch nicht mal benannt. Und was heißt das denn überhaupt in der damaligen Zeit? Abraham wird als Fremder ins Land eines anderen Volkes geschickt. Es ist nicht so, dass hier schon eine Verheißung ist, ja, ja, alles das, was du verlierst, dein sozialer Status, den gewinnst du auf der anderen Seite wieder. Nein, wir wissen ja aus der Geschichte, Abraham bleibt Zeit seines Lebens, trotz der folgenden Verheißung, ein Fremder, der angewiesen ist auf die Gastfreundschaft der anderen Völker.
Und dieses Fremdsein, das hast du ja schon gesagt, wird auch mit diesen großen drei Verheißungen in Vers 2 eben irgendwie nicht bis zu Ende weggenommen. Und gleichzeitig steht dem etwas ein bisschen auch Knirschendes, muss man sagen, entgegen. Also er bleibt irgendwie oder er kommt als Fremder irgendwo hin und wir erleben das in der biblischen Erzählung auch. Und gleichzeitig ist mit der ersten Verheißung in Vers 2, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ja schon auch verbunden, dass eben der Abraham, der ja mehr oder weniger alleine loszieht, dass der irgendwie eine politische Bedeutung bekommen wird und dass damit auch eine, ich sage jetzt mal, kritische Masse von Familie erreicht ist, die so groß ist, dass sie Einfluss nimmt, dass man sie eben Volk nennt und nicht mehr Familie. Also das heißt, auf der einen Seite ist es dieses Losgelöstsein und wir wissen auch, wie die Geschichte irgendwie mit dem Abraham spielt, dass er immer wieder sich als Fremder begreift und ja am Ende auch Israel immer wieder sich fremd fühlt und in der Fremde angesiedelt ist. Und trotzdem das große Volk, also es kommt eine Bedeutung auf dich zu.
Natürlich klingt in dem Begriff Volk auch immer die Idee, okay, ein Volk braucht ein Land. Das klingt damit an. Aber es ist ja faszinierend, dass genau diese Abfolge, du wirst ein großes Volk sein, dann der nächste große Segen ist dann, ja, du sollst ein Segen sein, das heißt auch für andere Völker. Und dann erst im Land erklingt das Dritte, was wir erwarten. Ja, dieses Land, in dem du jetzt sein wirst, das kommt am Sonntag dann nicht mehr vor, das kommt erst im weiteren Text von Genesis 12 vor. Dieses Land wird eines Tages deinem Volk, das aus dir hervorgehen wird, erstehen. Und da sehen wir erstmal eine unglaubliche Gewichtung. Die großen Verheißungen, die wir kennen, Volksverheißungen und Landverheißungen, rahmen, dass Abraham eigentlich ein Segen sein soll, aus ihm Segen hervorgehen soll. Das heißt ja, dass er also zwischen den Völkern eine lebensschaffende Kraft durch Gott sein soll.
Das Letzte ist genau der Punkt, wo ich jetzt sofort eingehakt hätte, durch Gott. Also Abraham kann das Ganze ja nicht aus sich selbst heraus. Der Zuspruch, Segen zu sein, der führt dazu, und auch so gesegnet zu sein, ja, ein großes Volk zu werden, der Name soll groß sein. Also eigentlich wird der Abraham, so könnte man vielleicht sagen, mit Segen überschüttet. Und der Segen ist so viel mehr, als der Abraham selber auch braucht und in sich aufnimmt. Das, und hier passt ja das Wort der Fülle ganz schön, dass diese Segensfülle vom Abraham aus immer weiter fließt. Wenn, und da gibt es eigentlich ja zwei Bedingungen, wenn der Abraham weiter quasi mit dem Ursprung des Segens verbunden bleibt, nämlich mit Gott. Und wenn diejenigen, die dem Abraham begegnen, tatsächlich auch mit in dem Abraham einen Segen für sich erkennen. Das heißt also, es sind zweimal Beziehungsgeschehen, die hier auch aufgemacht werden. Der Abraham braucht diese Beziehung zu Gott, um den Segen zu empfangen und auch Segen sein zu können. Und wer dem Abraham begegnet, der braucht eine gute Beziehung zum Abraham. Denn dann fließt der Segen über und dann wird der Abraham wirklich derjenige, von dem Segen ausstrahlt für alle. Wer aber sich mit dem Abraham schlecht stellt, der, das sagt der Text eben auch, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen, da wird der Segen dann wohl nicht wirksam werden.
Das ist eigentlich, wenn man unsere Linie bedenkt, wir haben ja gesagt, wir diskutieren unter dem Titel Herbergsuche, ein wunderbarer Punkt bei der ersten Lesung, der mir so klar wird gerade, dass Abraham in die Fremde geschickt wird. Er wird sozusagen auf eine Herbergsuche geschickt, von Gott angeleitet. Aber er ist selbst als Fremder Quelle des Segens Gottes, ein wandernder Segen Gottes, ohne Heimat, aber Segen für die anderen. Das ist ein wunderschönes Bild eigentlich.
Und ich weiß nicht, ob das ob das wirklich aus dem hebräischen Text so heraus ist oder ob das unsere Einheitsübersetzung jetzt so nahelegt. Es heißt ja, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Hier ist nicht von Volk die Rede. Sippe ist wieder das kleine eigentlich ja familiärere Konstrukt. Das fand ich noch spannend. Du kannst es ja im Zweifelsfall jetzt auch nochmal korrigieren. Aber dass es darum geht, dass der Segen auch erstmal sich im Kleinen Bahn bricht. Also es ist nicht direkt irgendwie alle Völker der Erde, alle, die da sind, sondern denen, denen du ja erstmal begegnest. Und das sind ja erstmal die kleinen Verbände von Menschen, mit denen man in Kontakt tritt, und über die kommt dann der Segen auf die ganze Erde.
Im Hebräischen ist der Text da realistischer als unsere Sicht auf heutige Weltpolitik, finde ich. Weil im damaligen Alten Orient gab es natürlich auch Nationen und große Völker, die alles definierten. Aber in der Realität des Alltags war immer die Perspektive der Sippe, der Gruppenzugehörigkeit, der Kleingemeinschaft, einer Stadt, eines Dorfes, einer Region. Und das wird hier genau gesagt, und das spielt wunderbar zusammen. Eure Lebensrealität sozusagen soll gesegnet werden durch Abraham. Eure Lebensrealität, in der ihr seid, aber auf der ganzen Welt. Deshalb Sippen der Erden bringt beides wunderbar zusammen. Diese riesige Perspektive mit dem, was wir im Alltag wirklich erleben.
Bevor wir jetzt uns aber in der Gruppengröße von Sippschaften verlieren in der ersten Lesung, würde ich vorschlagen, dass wir in das Evangelium hineinspringen. Wir sind im Matthäus-Evangelium im 17. Kapitel und das ist immer am zweiten Fastensonntag so, wir sind in der Verklärungsperikope. Das heißt, uns wird vor Augen geführt, wie die Jünger mitten in ihrem Herumziehen mit Jesus durch die Weltgeschichte tatsächlich einen Moment erleben, zumindest drei von diesen Jüngern, einen Moment erleben, wo ein Ausblick passiert, der all das, was sie gerade um sich ganz herum weltlich wahrnehmen, schon in ein anderes Licht im wahrsten Sinne des Wortes getaucht wird, das ein Ausblick ist.
Nicht nur die Jünger, sondern wir auch als Leser verstehen hier, in Matthäus 17, also noch ein Stückchen vor der Passion und der Auferstehung und allem, ne, verstehen wir, dass auf diesem Berg Tabor, wo das passiert, auf diesem hohen Berg heißt es im Text, Jesus eben im Himmel beheimatet ist. Das ist dieses wunderbare Bild. Auf einmal leuchtet sein Gesicht wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Die Erstberufenen, die da zusammen mit ihm sind, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes, und wir als Leser können auf einmal gucken, ah, da ist sichtbar, dieser Jesus von Nazareth ist himmlisch. Der wandelt aus dem Himmel mit uns durch die Welt.
Und das ist strategisch vom Evangelisten auch gut platziert, denn in Matthäus 16, 15, also kurz davor, hat Jesus seine Jünger gefragt, für wen haltet ihr mich? Und wir kennen die Geschichte, die einen sagen Elia und so weiter. Und dann sagt Petrus, du aber bist der Christus. Und dann folgt, wie auch in den anderen Synoptikern, eine Leidensankündigung. Das heißt, dieses Bekenntnis wird von Jesus tatsächlich als Aufhänger genutzt, zu sagen, ja, aber ich muss nach Jerusalem gehen, ich werde vieles erleiden, ich werde getötet werden, ich werde auferstehen. Und natürlich ist die Reaktion der Jünger, um Gottes Willen, der Petrus sagt, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Ja? Also völlige Abwehr. Und in der Folge eigentlich dieser Geschichte kommen wir jetzt in eine vorösterliche Erzählung hinein. Denn was eben Petrus, Jakobus und Johannes erleben, ist etwas, was diesen Morgen der Auferstehung, so könnte man in gewisser Weise sagen, ja schon vorwegnimmt. Du hast schon gesagt, es geht um verwandelt werden, es geht um leuchtende Kleider, um Licht. Und da fühlen wir uns schon auch ein bisschen an die Engel erinnert, die ja am Auferstehungsmorgen da am Grab sitzen und diejenigen sind, die wahr oder die sagen, es ist wahr, dieser Jesus ist auferstanden.
Der Kontrast ist klasse. Ne? Wenn dann in Matthäus 16 also angekündigt wird, ja, der Gesalbte Gottes muss sterben und im nächsten Kapitel aber auf einmal dieser Gesalbte Gottes als himmlische Gestalt dasteht mit Mose und Elia, da kann man fast verstehen, warum Petrus dann auf einmal sich entscheidet und sagt, nee, nee, dieses mit dem angekündigten Leiden, das lassen wir mal ganz kurz weg. Wir wollen, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Jesus, der Himmlische. Also sagt er dann in Vers 4 zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen.
Man muss fairerweise sagen, die Jünger sind sehr uneigennützig. Sie bauen für sich selber keine Hütte. So viel zum Thema Herbergsuche. Aber natürlich geht es darum, der Petrus will diesen Moment halten. Er sagt, wie gut, dass wir an dieser Stelle, auf diesem Berg, angesichts deiner Verwandlung, angesichts der Tatsache, dass da plötzlich Mose und Elia sind und mit Jesus reden, also zwei himmlische Autoritäten mit plötzlich unter ihnen sind, dass er sagt, der Moment, das hier, das soll bleiben. Das soll unser neuer Ort werden. Der Ort, an dem wir zusammenkommen, der Ort, der uns Sicherheit gibt, der Ort, der uns auch eine Richtung weist, wohin es geht, nämlich in den Himmel hinein. Jetzt ist es leider so, dass der Petrus irgendwie mit seiner Aussage ein bisschen, ich sag jetzt mal, wie bestellt und nicht abgeholt im Evangelium steht, denn es passiert überhaupt nichts mit diesem Satz, den wir gerade vorgelesen haben.
Beziehungsweise wunderbar erzählt, Gott fährt Petrus einfach über den Mund. Noch während Petrus redet, erscheint, und das auch wunderbar übersetzt, erscheint eine leuchtende Wolke und überschattet sie. Das finde ich großartig, dieses Bild. Und was sagt diese Stimme? Sie sagt das, was wir schon gehört hatten im Evangelium bei der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn. Aber dann etwas noch damit verbunden Wichtiges. Auf ihn sollt ihr hören. Und das finde ich direkte Antwort sogar auf Petrus. Petrus sagt, komm, gib uns den Befehl, wir bleiben hier, wir bauen Hütten. Und dann sagt diese Stimme, richtet euch auf das, was Jesus gesagt hat. Und was hat er in 16 gesagt, im Kapitel vorher? Ich muss nach Jerusalem, ich muss leiden, ich muss sterben.
Diese Idee, wir kommen hier an, also die Idee Herbergsuche ist hier beendet in dieser himmlischen Sphäre auf diesem Berg, der erteilt diese Stimme aus dem Himmel sehr klar eine Absage. Das ist, glaube ich, deutlich. Auf ihn sollt ihr hören, bezieht sich ja auf das Irdische dieses Jesus von Nazareth, der mit seinen Jüngern durch die Gegend zieht, der Kranke heilt, der den Menschen predigt im Matthäusevangelium, der sie lehrt, der die Menschen lehrt im Matthäusevangelium. All das ist das Entscheidende. Nicht dieser Ausblick, dieser Moment. Es ist eben nicht der Ort des Verweilens jetzt, sondern eigentlich ist die Herberge, das die Weggemeinschaft für die Jünger jetzt erstmal, weiter mit Jesus unterwegs zu sein und am Ende ja auch bis nach Jerusalem mit ihm zu ziehen und bis an dieses leere Grab am Ostermorgen.
Das ist ja auch diese wunderbare Rahmung des Textes am Sonntag. Der irdische Jesus führt sie auf einen hohen Berg. Es gibt den Ausblick auf diesen himmlisch aufscheinenden Jesus. Aber dann am Ende fasst Jesus sie an und geht mit ihnen wieder runter von dem Berg und setzt den Weg fort, den wir eben durch das ganze Evangelium mit Jesus gehen, bis hin zum Karfreitag und bis hin zum Ostermorgen.
Jesus fasst sie nicht nur an, Jesus tritt auf sie zu. Und das ist passiert nur zweimal im gesamten Evangelium. Deswegen ist das total wichtig. In Vers 7 heißt es, da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Er macht das, weil die Jünger angesichts dieser überschattenden Wolke tun, was man tut, wenn einem das Göttliche naht. Sie werfen sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchten sich. Ja? Also es ist ein Zeichen davon, dass sie auch selber wahrnehmen, hier ist Gott anwesend. Und er sagt eben, er tritt zu ihnen. Und das zweite Mal, wo Jesus auf seine Jünger zutritt, im Matthäusevangelium, ist ganz am Ende in Matthäus 28, 18, wenn er auf die Jünger zutritt und ihnen den Auftrag erteilt, geht hinaus in alle Welt, tauft sie, lehrt sie, was ihr gehört habt und macht sie zu meinen Jüngern. Das ist also, diese beiden Dinge, also oder diese beiden Geschichten, sind tatsächlich auch darüber nochmal miteinander verbunden. Und das macht, glaube ich, wirklich auch deutlich, warum diese Idee der Herbergsuche hier aus dem rein Lokalen herausweist, schon in eine Wirklichkeit eigentlich hinein, die wir gar nicht mehr mit einem Ort zusammenfassen können, sondern es geht um eine Geborgenheit bei Gott, die dann auch nicht eine zeitlich begrenzte Geborgenheit und Verortung ist, sondern eine, die im wahrsten Sinne des Wortes ewig bzw. unvergänglich ist. Das, was Jesus ihnen an Wirklichkeit schenken wird, an Ort schenken wird, das wird im leeren Grab deutlich. Es ist die Wirklichkeit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es ein ewig bei Gott sein gibt, wenn man auf ihn hört, wenn man den Weg mit ihm geht.
Und was du gerade gesagt hast, findet sich ja auch wunderbar am Sonntag in der zweiten Lesung, im zweiten Timotheusbrief. Der Vers 10 sagt genau das und spricht dem armen Timotheus Mut zu. In Vers 10 heißt es, er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium.
Das ist die Zusage, die der Paulus, in dessen Namen dieser zweite Timotheusbrief geschrieben ist, kein authentischer Paulusbrief, aber das ist die Zusage, die der Verfasser dieses Briefes dem Timotheus, einem Gemeindeleiter, macht. Und offenbar braucht der Gemeindeleiter diesen Zuspruch nochmal in den Wirren seiner Zeit, im Führen einer Gemeinde, am Ende irgendwie in dem Führen seiner Gemeinde, in dem auch durchaus angefeindet werden. Wir sind hier schon im zweiten Jahrhundert tatsächlich der Literatur angelangt. Und der Paulus, der, so ist im Prinzip der Hintergrund dieses Textes, im Gefängnis sitzt. Also der Verfasser sagt, der Paulus sitzt hier im Gefängnis und aus dessen eigener Notlage heraus formuliert er etwas an einen Gemeindeleiter, der es gerade auch nicht so leicht hat. Und dass diese Zusage, er hat den Tod vernichtet, er bringt uns das Licht des unvergänglichen Lebens, er bringt uns diese unverbrüchliche Zusage, bei ihm doch beheimatet sein zu können. Das ist natürlich ein wunderschönes Bild, mit dem dieser Text hier am Sonntag schließt, der zweite Timotheusbrief.
Und ich finde sowieso, dass diese zweite Lesung im Endeffekt wunderbar die erste Lesung und das Evangelium auch zusammenführt. Wir haben jetzt gerade vom Ende der zweiten Lesung, von diesem Vers 10, nochmal dieses Ereignis der Verklärung entschlüsselt sozusagen für uns und gesagt, ja, wir finden diese Heimat im Licht, das da aus dem Himmel ausscheint. Im ersten Teil der zweiten Lesung verweist der Autor, den Timotheus, eben darauf, dass er, wie auch wir sagen können, Gerufene sind. Er hat uns gerettet mit seinem heiligen Ruf. Wenn man dann Ruf liest, ich war für mich ganz klar, da bin ich direkt wieder bei der ersten Lesung. Das ist doch Abraham, der da berufen wird, herausgerufen wird aus seinem Leben. Und genau, Abraham ist auch niemand, der aufgrund irgendeiner großen Tat oder irgendwelcher großer Verdienste berufen wurde. Abraham betritt die Geschichte der Bibel aus dem Nichts. Auf einmal wird er berufen. Und dann fängt die große Geschichte an. Das sagt der zweite Timotheusbrief ja so wunderbar. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade. Und das ist genau diese wunderbare Spannung. Wir sind selbst auch Gerufene, Berufene. Wir sind Herbergsuchende im Leben, die voranschreiten hin zu diesem wunderbar aus dem Himmel scheinenden Licht.
Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu den Texten lesen und entdecken wollt, schaut einfach unten in den Shownotes die Verlinkungen zu den Auslegungen bei uns auf der Homepage. Und jetzt, lieber Till, was ist denn dein Vers für die kommende Woche?
Was mich schon seit Jahren fasziniert an dieser ersten Lesung, ist ein Teil der Vorgeschichte, dass nämlich, habe ich ja eben erwähnt, Terach, der Vater von Abraham, schon auf dem Weg war nach Kanaan, dann aber in Haran gesiedelt hat und dann Gott auftritt und Abraham beruft aus seiner Familie heraus, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde das so großartig als Anregung für mich selbst, auch schon seit Jahren, weil es immer wieder der Anlass ist zu gucken, okay, wo in meinem eigenen Leben habe ich schon Wege angefangen, Gedanken angedacht, sie dann aber abgebrochen und bräuchte so einen Ruf Gottes, der sagt, du bist schon auf dem richtigen Spur, du schaffst das, geh einfach nochmal weiter. Die Aufforderung kann ich Gott nicht aufbürden. Wenn er mich rufen möchte, kann er mich rufen. Aber ich möchte nachdenken, wo vielleicht schon der richtige Weg angelegt ist.
Ich würde gerne noch ein bisschen Ehrenrettung für den Petrus machen, denn dessen Satz, der ja so unverbunden im Evangelium steht, den würde ich gerne mitnehmen. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Für mich steckt schon auch die Idee und auch die Wertschätzung dahinter. Ich nehme mal einen Moment wahr, wo ich sage, hier ist es gut und hier begegne ich Gott. Und dass wir solche Momente entdecken, dass ich auch solche Momente in dieser Fastenzeit entdecke, daran erinnert mich dieser Vers, das Dasein und das Aktuelle wertzuschätzen und gleichzeitig aber auch vielleicht bewusst nochmal zu suchen nach einem Ort, nach einer Gelegenheit, nach einer Situation, wo ich sagen kann, Herr, es ist gut, dass wir hier sind oder dass ich gerade hier bin.
Und nun zum Schluss wünschen wir euch jetzt schon einen gesegneten zweiten Fastensonntag. Und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.